Hallo.
Und herzlich willkommen bei der 5. Folge von Mord für Nizza.
Yay.
Besondere Grüße gehen heute raus an Jorge da Silvas und an Nizza, weil die haben beide über unser Ko-fi-Konto Geld gespendet. Dafür danke, ihr zwei Feinen. Das Budget für ein Mikro ist zwar noch nicht wirklich erreicht, aber ich habe trotzdem schon mal eins gekauft. Es steht hier gerade vor uns. Ich hoffe, die Soundqualität verbessert sich. Niesende Hunde sind nicht mehr zu hören. Das wäre der Traum. Ja, und wenn der Sound so gut ist, dass ihr alle sagt, wow, ist der Sound gut, dann spendet gerne auch was. Ne? ko-fi.com/mfn. Ist kein Abo, super easy, also hopp jetzt. Der Gast heute ist wieder die Ninni, bekannt aus der Folge mit Mike Malloy. Ninni, wie geht's dir denn?
Sehr gut. Ich freue mich.
Ja.
I'm so excited.
Schön, kein Englisch bitte, sonst kommen die Beschwerden.
Ich bin so aufgeregt.
By the way, auf dem Weg auf Deutsch, bitte hier gerne auf der Apple Podcast App 5 Sterne geben. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie wohl im Podcast-Geschäft die wichtigste statistische Quelle. Also,
Apple iTunes? Oder?
Nee, die Apple Podcast App. Wie heißt sie denn, dieser lila Icon Apple Podcasts?
iTunes?
Nee. Ich gucke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Wo sind sie geblieben?
Wo sind die wundervollen Jahre meiner Jugend geblieben? Podcasts heißt sie, die App.
Einfach.
Ja, intuitiv. Also, alle auf der Podcast-App. 5 Sterne für Mord für Nizza. Schön, Ninni, dir geht's also gut. Meine Schwägerin hat mich neulich gefragt, warum ich so True Crime obsessed bin. Wir machen zu viele Anglizismen, ne? Das kommt überhaupt nicht gut an im deutschen Hörerreich.
Ist ja, aber, das so?
Ja, ist mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch voll wurscht.
Ja,
ich denke, wir haben Hörer, die damit klarkommen.
Ich glaube es auch.
Ich glaube an unsere Hörer. Also ja, die Jana hat mich gefragt, warum wir so True Crime obsessed sind. Ich habe gesagt, dass ich weiß, dass es ein höherer Prozentsatz an Frauen ist, die sich für True Crime interessieren. Das ist ein generelles Phänomen. Bei unseren Hörern sind zum Beispiel auch 71% Female. Und das wird wohl irgendwas zu bedeuten haben.
Und das ist grundsätzlich so bei allen True Crime Podcasts.
Ja, bei True Crime generell. Also auf diesen Crime Cons, diesen Veranstaltungen sind es mehr Frauen. Es sind immer Frauen, die sich dafür mehr interessieren. Und meine Theorie ist ja, weil wir öfter Opfer sind als Männer.
Das wollte ich gerade.
Dass wir uns deswegen vielleicht mehr dafür interessieren, um irgendwie besser vorbereitet zu sein, wenn es soweit ist oder so. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, weil ich denke, ich sehe mich ja null als Opfer. Ich denke immer, ich werde kein Opfer.
Das ist ja auch eine Haltungsgeschichte, aber ich glaube, dass viele Frauen ängstlicher sind, dass ihnen etwas zustößt, als jetzt ein Mann, der nachts noch irgendwie auf dem Heimweg zu Fuß ist, der wird sich jetzt nicht denken, werde ich da jetzt irgendwo in ein Auto gezogen und vergewaltigt von 5 Frauen, die leicht angeschickert sind, sondern ich glaube, da macht man sich als Frau mehr Sorgen. Und daher wird das wahrscheinlich.
Weiß nicht, aber bei mir ist die Faszination eher so auch, was weiß ich, Forensik und die Psychologie der Serienmörder und keine Ahnung, vielleicht hat ja einer unserer Hörer eine Idee. Was meint ihr denn? Sagt es uns auf Instagram und Facebook. Okay, Ninni, bist du bereit?
Ja.
Du hattest dir ein Thema gewünscht, nämlich Tindermorde. Und weil es da so fantastisch viele Fälle gibt, dachte ich mir, warum mich nur für einen Fall entscheiden?
Ja, finde ich super.
Stattdessen habe ich jetzt hier erstmal die ultimativen internationalen Top 10 Tinder-Tode.
Oh Gott.
Yep, vierfach Alliteration. Charts für dich vorbereitet. Diesmal gibt es also ausnahmsweise keine Übersetzung eines englischen Podcasts, sondern höchst eigenpersönlich durchgeführte Recherche.
Mhm.
Die Quellen hierbei waren Ranker.com, 1011now.com und der Lincoln Journal Star. Und wir beginnen mit Platz 10. Daniel Drayton.
Also nicht in Deutschland.
Nee. Im Juli 2018 ist überhaupt gar kein deutscher Fall dabei. Es gibt einen sehr bekannten deutschen Fall, der war aber nicht auf Tinder, sondern auf knuddels.de. Vielleicht machen wir den ja auch nochmal irgendwann.
Märchen?
Naja, er nannte sich, wie nannte der sich? Ich weiß nicht mehr, irgendwas. Ah, naja, nee.
Cheese Pervert?
Nee. Rookie oder irgendwas mit R. Riddick?
Ja, das irgendwas. Finden wir raus.
Ja, wir finden das raus. Aber heute ist nichts Deutsch. Nichts Deutsch heute. Also, Daniel Drayton. Im Juli 2018 macht die Polizei Daniel Drayton ausfindig. Einen Mann, der verdächtigt wird, die 29-jährige Samantha Stewart vergewaltigt und getötet zu haben. Samantha ist eine Krankenschwester gewesen in Queens, New York. Die Polizei ist also auf der Suche nach ihm und sie entdecken ihn dann in einem Hotelzimmer in Los Angeles oder auch LA, wie wir sagen.
Wie die coolen Kids sagen.
Genau, wo er eine andere weibliche Gefangene gerade festhält, auch in diesem Hotelzimmer. Also gutes Timing, dass die da einmarschieren.
Also unfreiwillig festhält.
Er hält sie freiwillig fest. Sie wird unfreiwillig festgehalten. Ich glaube, es ist eher selten, dass jemand unfreiwillig jemanden festhält.
Aber es ist jemand bei ihm, der das
nicht möchte.
Nicht möchte.
Ganz genau. Ganz genau richtig erkannt. Ja, eine weibliche Gefangene. Jo. Er wird also dann verhaftet, weil er eben verdächtigt wird, den Mord an der Krankenschwester begangen zu haben. Dann ist da eine Frau in seinem Hotelzimmer, die sagt, Hilfe, holt mich hier raus. Und er kommt also vor Gericht und plädiert am 30. Juli 2018 vor dem obersten Gerichtshof in L.A. auf nicht schuldig. Wird aber trotzdem wegen sexuellen Übergriffes und versuchten Mordes angeklagt. Derweil stöbern die Ermittler in Draytons Vergangenheit rum und kommen zu dem Ergebnis, dass er mit einer ganzen Reihe weiterer Vergewaltigungen und Morde in Verbindung steht. Seine Opfer fand er im Netz, entweder über das Angebot auf Mitfahrseiten oder über Tinder.
Tinder!
Drayton hat 5 frühere Verhaftungen in Connecticut, darunter eine Verhaftung wegen Strangulation im Jahr 2011. Und ich konnte nirgends finden, ob das eine versuchte Strangulation war, eine erfolgreiche Strangulation, aber
eine gewollte Strangulation.
Ein Strangulationsunfall jedenfalls. Scheint er da schon gewisse Erfahrungen gemacht zu haben. Und einen Monat vor dem mutmaßlichen Mord an der Krankenschwester untersuchten New Yorker Detectives den Bericht einer Frau aus Brooklyn, die angab, sie habe Daniel Drayton auch über Tinder kennengelernt, sich mit ihm getroffen und er hat sie vergewaltigt und versucht, sie zu erwürgen. Aber zum Glück konnte sie entkommen.
Gott sei Dank.
Ja, nach den Angaben der Staatsanwaltschaft gestand Drayton im Laufe der Befragungen nach seiner Verhaftung, 6 weitere Frauen getötet zu haben. Berichten zufolge fanden 2 Morde in Connecticut statt, einer in der Bronx, einer in Suffolk County, einer in Nassau County und in Queens und möglicherweise noch einer in Kalifornien. Es ist aber bis heute unklar, ob Daytons Geständnisse wahr sind oder nicht. Platz 9. Die 28-jährige Ärztin Angela Dray aus Port Macquarie, Australien, also Port Macquarie, Australia, trifft den 36-jährigen Paul Lambert auf Tinder. Die beiden verstehen sich super und beginnen regelmäßig miteinander auszugehen. Als Angela jedoch dann nach ein paar Wochen allein in den Urlaub fährt, beginnt der Paul sie extrem zu stalken. Er ruft sie ununterbrochen an und schreibt ihr auf sämtlichen Kanälen und nervt und oh und Und der Angela ist zu bescheuert und sie sagt dem Paul, dass die Beziehung jetzt hier im Leben in jeglicher Art und Weise beendet ist. Und dass er sie jetzt mal bitte schön in Ruhe lassen soll, ob er noch ganz dicht ist, ob es noch geht. Aber das kommt jetzt bei Paul nicht so besonders gut an und er macht weiter mit seinen Stalking-Aktionen. Angela erstattet dann Anzeige und bekommt eine einstweilige Verfügung für ein Kontaktverbot. Also Angela macht alles richtig, was man macht in solchen Situationen. Aber es stört Paul auch nicht, was erwartungsgemäß leider auch fast immer so ist bei Stalkern, dass denen das alles relativ wurscht ist. Trotzdem immer alles aufbewahren und reporten und so weiter.
Auf jeden Fall.
Also der ruft weiter an, schreibt ihr SMS, ja, sagt, dass er sich umbringen würde oder dass sie ja schließlich auch nicht sicher sei ihres Lebens, weil er ja noch die Schlüssel für ihr Zuhause hat. Eines Nachts dann, das ist im November 2016, kommt die ahnungslose Angela nach Hause, als sich plötzlich ihre Schranktür öffnet.
Moment, wie lange waren die schon in Kontakt,
also
bevor das passiert ist?
Die haben sich ein paar Wochen getroffen, Tinder, so affärenmäßig. Dann ist sie allein in Urlaub gefahren oder geflogen.
Warum gibt sie eben ihre Wohnungsschlüssel, also das...
Du, nee, ich mache keine Tinder-Dates. Ich weiß nicht, ist man da so unvorsichtig? Lässt nein, man da fremde Männer in sein Haus?
Nein, man ist nicht unvorsichtig. Also man sollte es nicht sein. Das ist zu oldschool. Das darf man nicht machen. Man gibt nicht nach wenigen Wochen fremden Menschen seinen Wohnungsschlüssel. Das
ich
geht nicht.
Ich muss jetzt die Angela ein bisschen verteidigen, weil kranke Gaga-Stalker ja auch gerne im Vorfeld schon zum Beispiel Schlüssel nachmachen lassen oder sich Kreditkarteninfos holen oder einen Trojaner. Nee, aber man, es steht da nicht drin, ob sie ihm die gegeben hat. Ah. Er schreibt ihr halt nur, er hat ja schließlich die Schlüssel. Also es kann auch so eine Drohung sein. So. Mhm. Übrigens, ich habe auch deine Schlüssel. Ich weiß nicht, wie es war, ob sie sie ihm gegeben hat oder ob er sich die irgendwie besorgt hat.
Für den Fall, dass sie die freiwillig rausgerückt hat, das macht man nicht. Nach so kurzer Zeit.
Nee, das macht man nicht. Aber so ein Stalker, der findet immer Wege.
Der findet Wege, das ist aber dann...
Ein anderer Weg.
Rechtlich nochmal eine ganz andere Grundlage.
Ja, rechtlich braucht sie sich nicht so Gedanken machen, weil...
Es fügt sich.
Es fügt sich alles im Endeffekt.
Kommt eins zum anderen.
Genau, ein karmisches Ende, aber ich greife vor. Genau, also er sagt, hey, ich bringe mich um oder ich bringe ja vielleicht auch dich um. Ich komme in dein Zuhause und dann kommt sie nach Hause, Schranktür öffnet sich und Paul springt heraus, bewaffnet mit einem Messer und einem Benzinkanister. Er beginnt, ja, du lachst, wenn es dir passiert, lachst du nicht mehr, ey. Er beginnt also, die Frau mit Benzin zu übergießen und gleichzeitig auf sie einzustechen.
Oh.
Mhm. Sie wehrt sich mit aller Kraft und es gelingt ihr, zu einem Nachbarn zu fliehen. Sie hat 11 Stichwunden, keine davon lebensgefährlich. Die werden im Krankenhaus behandelt, während sich die Polizei auf die Suche nach dem Täter macht. Sie entdecken ihn. Es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd, in deren Verlauf Paul erschossen wird.
Hm.
Platz 8.
Noch so viele rausfinden. Das ist ein wahnsinniges Tempo, was wir heute hier vorhin
haben. Ja, es sind die Charts. Es sind die Charts.
Okay. In der nächsten Folge Charts. Nehmen wir uns mehr Zeit, weil ich würde das gar nicht mehr.
Wir haben erst 2 Plätze, ne? Es sind 10.
Okay, dann schnell.
Wir können auch langsam. Platz 8. Bailey Boswell und Aubrey Trail. Die 24-jährige Sydney Louv aus Lincoln, Nebraska, trifft die 23-jährige Bailey Boswell auf Tinder und die zwei vereinbaren ein Treffen für den 15. November 2017. Sydney freut sich voll auf das Date, brezelt sich fein auf, macht ein Selfie und postet es auf Snapchat mit der Überschrift »Bereit für mein Date«. Am nächsten Tag erscheint sie nicht zur Arbeit, niemand hört von ihr und schließlich machen sich Familie, Freunde und Kollege Sorgen und melden sie als vermisst. Dann wird das FBI eingeschaltet und schnell führt die Spur zu Bailey Boswell und deren Mitbewohner, dem 51 Jahre alten Aubrey Trail. Ein garstiger, hässlicher, fetter Mann Hobbit. Mit Schnauzbart. Ja. Die Hobbits sind ja noch niedlich.
Garstiger Hobbit.
Der ist null Hobbit-mäßig, er ist nur garstig. Neben den Daten von Tinder finden die Ermittler auch heraus, dass Sydneys Handy zum letzten Mal in einem Mast eingeloggt war, in dessen Einzugsgebiet Baileys und Aubreys Apartment liegt, bevor das Handy für immer ausgeschaltet wurde. Die beiden werden daraufhin zu Persons of Interest. Das bedeutet so viel wie, also in den USA ist das so eine...
Hauptverdächtige.
Nee, eben nicht. Es ist mehr als nur ein Zeuge, aber noch kein wirklich Verdächtiger. Also wir haben großes Interesse daran, diese Personen zu befragen.
Auseinanderzunehmen.
Ganz genau. Also sehr oft werden dann daraus Hauptverdächtige, aber... Nicht unbedingt immer.
Aber das ist erstmal
immer.
Wertfrei.
Ja, sie werden danach erstmal dann halt entweder sagt man, okay, kein Verdacht mehr oder bam. Weil die aber auf der Flucht sind, dauert es noch ein paar Tage, bis die Polizei sie in die Finger bekommt. Sie finden sie dann in einem Hotel in Branson, Missouri. Und auf Facebook haben die beiden in der Zwischenzeit einige Facebook-Videos gepostet, auf denen sie ihre Unschuld beteuern. Also Bailey sagt, ich will, dass die Familie weiß, dass es mir sehr leid tut, aber ich habe nichts mit dieser Sache zu tun. Ich hoffe wirklich, dass Sydney bald gefunden wird. Sie ist so ein süßes, großartiges Mädchen. Mhm. Sydneys Leiche wird dann auch 3 Wochen später, im Dezember 2017, gefunden. Sie wurde in 14 Stücke zerteilt, in Müllsäcke gesteckt und auf einem Feld in Omaha, Nebraska, entsorgt. Vor Gericht berichten Zeugen, dass Aubrey ein Sektenführer war, sich selbst Daddy nannte und sich für einen flugfähigen, gedankenlesenden Vampir hielt, der zusammen mit seiner Hexengefolgschaft Macht erlangen kann, indem er tötet.
Und konnte er fliegen?
Nee. Nope, er konnte auch keine Gedanken lesen und er war auch kein Vampir. Es ist alles gelogen, es ist oft so in Sekten, alles gelogen. Also Aubrey und Boswell hatten so eine Killer-Ausrüstungstasche auch bei sich mit einem Hammer und einer Zange. Und Zeugen haben ausgesagt, dass sie schon früher darüber fantasiert haben, Leute zu foltern, indem sie ihnen die Fingernägel ausreißen und ihre Augenlider abschneiden.
Aber jetzt würde mich interessieren, das ist ja eine super junge Frau und ein
widerwärtiger,
nicht so, sagen wir mal, in die Jahre gekommener.
Im besten Alter, ich bin auch bald so alt. Ja, 51. Aber Frauen halten sich ja besser.
Ja, das ist ja was ganz anderes.
Alles klar.
Ja. Und wie standen die zusammen? Nicht verwandt, nicht verschwägert, sondern nur den gleichen
Glauben?
Ja.
Sie war eine seiner Hexengefolg. Gefolgsleute.
Okay. Das ist schwer zu verdauen.
Ja, es ist ein schöner Fall. Also Fingernägel ausreißen, Augenlider abschneiden. Was übel ist, also stell dir das mal vor, du hast Augenlider abgeschnitten, deine Augen trocknen aus.
Und
du kannst nicht mehr blinzeln.
Unangenehm. Sehr unangenehm.
Aubrey Traill hingegen sagt vor Gericht aus, dass er Sydney nicht töten wollte, dass das ein Unfall bei einem Sexspiel gewesen sei.
Das ist immer ein Unfall bei einem Sexspiel.
Genau, deshalb ist er aus dem Ruder gelaufen.
Wirklich mit der dritten Katze und...
genau. Was? Wie heißt der Film nochmal?
Her.
Her?
Mit Joaquin Phoenix.
Her?
Her.
Her. Her.
H-E-R. Ein sehr guter Film.
Ah, mhm.
Ein sehr guter Film, sehr sozialkritisch.
Ja.
Und sehr schön.
Ein bisschen lustig auch.
Der toten Katze.
Platz 7. Emanuel Delany Valdez Bocanegra aus Mexiko.
Ah, Mexiko.
Die 26-jährige Franca Ruth Ibera lernt Emanuel Delany Valdez Bocanegra, ebenfalls 26, über Tinder kennen. Die beiden haben mehrere Verabredungen, aber nach dem letzten Treffen am 3. Dezember 2016 wird Franca vermisst. Die Polizei geht zu Emanuels Haus in Mexiko-Stadt, um ihn nach Francas Verbleib zu befragen. Und bei der Gelegenheit entdecken sie zufällig auf dem Balkon menschliche Knochen in einem Müllsack. So, upsi, was ist das denn hier? Die Polizei vermutet, dass Franca Emanuels sexuelle Avancen abgelehnt hat, was dazu führte, dass er sie ermordete und ihren Körper in Salzsäure auflöste, die er wohl zufällig gerade zu Hause hatte oder was, keine Ahnung.
Ja, hat ja jeder.
Ja.
Ein bisschen Natron, ein bisschen Essigsäure.
Alles. Und dann ließ er die Knochen auf dem Balkon seiner Wohnung und so wird der völlig emotionslose Emanuel wegen Mordes verhaftet und angeklagt. Platz 6. Jordan Matthews. Der 23-jährige Jordan Matthews aus Cardiff, Großbritannien, ist mit der 24-jährigen Xixi B zusammen. Im August 2017 verbringt das Paar wieder mal Zeit miteinander, alles fein und kuschelig und super duper. Bis Jordan sieht, dass auf Bees Handy eine Tinder-Nachricht von einem gewissen Ben aufploppt.
Oh Mann.
Jordan flippt daraufhin komplett aus und es entbrennt ein Streit, der schnell eskaliert. Er beginnt, seine Freundin körperlich zu misshandeln. Nach eigenen Angaben hat Jordan den schwarzen Gürtel in Karate und eine Martial-Arts-Ausbildung. Und das ganze Drama beginnt gegen 2:30 in der Früh.
Also diese Misshandlungen von Bens Tinder-Nachricht. Ne? Das ist alles, wir sind alle noch am selben Tag.
Ja, ja, also es ist halb zwei. Die Nachricht kommt rein. Jordan beginnt, seine Freundin zu verprügeln. Und erst um halb neun wählt er dann die 999 und bittet um Hilfe.
Was ein Wichser.
Cici ist da schon aufgrund ihrer schweren Verletzung kollabiert und stirbt dann auch wenig später.
Ja.
Matthews wird verhaftet und während seines Prozesses wird dann noch bekannt, dass er seine Freundin schon während der gesamten Beziehung körperlich und verbal misshandelt hat. Deswegen, Mann, Leute, raus aus solchen Beziehungen. Ernsthaft, wenn das schon anfängt, dann wird es einfach nie mehr gut. Einfach dann gehen. Punkt.
Und das gilt sowohl für sämtliche Kontakte, die man über Dating-Apps geknüpft hat, wie auch über Kontakte, die man oldschool noch im echten Leben geknüpft hat.
Richtig.
Beim leisesten Anzeichen von körperlicher oder emotionaler Misshandlung, weg damit. Und immer mit dem vertrauensvollen sozialen Umfeld teilen. Das ist überhaupt die oberste Regel. Nichts für sich behalten. Man braucht immer, immer, immer Menschen, mit denen man teilen kann, was passiert, damit sowas nicht passiert.
Ja, und man kann auch immer, wenn man eben solche Menschen nicht hat, weil es auch gerne diese Täter so machen, dass sie sämtliche alten Beziehungen cutten, bevor sie so richtig brutal werden, dann gibt's den Weißen Ring, es gibt die Opferhilfe, es gibt Frauenhäuser, es gibt ein Männerhaus, sollte es auch mehr geben.
Man muss es auf jeden Fall
beenden.
Hört auf uns!
God damn it! Also ja, es wird, es stellt sich raus, dass er sie während der ganzen Beziehung schon schlecht behandelt hat. Und Achtung, die Ermittlungen zeigen, dass Cici gar kein Tinder auf ihrem Handy installiert hatte. Jordan wird zu 18 Jahren Haft verurteilt.
Zu Recht und zu wenig.
Richtig, zu Recht und zu wenig. 2017 plus 18 ist... 17 und 18... 20, 28, 29, 35. Okay, und Platz 5. Platz 5, Emil Silias. Wir bleiben in England, es ist 2015. Und der 37-jährige Sergeant der britischen Armee, Emil Silias, versucht seine Frau Victoria in diesem Jahr nicht nur einmal, sondern gleich zweimal zu töten. Emil war offenbar hochverschuldet und hatte für seine Frau eine beträchtliche Lebensversicherung über 120.000 Pfund abgeschlossen. Zudem hatte er auf Tinder eine neue Frau kennengelernt und eine Beziehung mit ihr angefangen. Wie jetzt True Crime Fans wissen, kommt eine Scheidung niemals in Frage, wenn man eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Und so versucht Emil dann auch eines Nachts Victoria umzubringen, indem er im Haus ein Gasleck verursacht. Zu der Zeit ist Victoria und seine Kinder sind in dem Haus. Er selber ist nicht da, verursacht dieses Gasleck und geht wieder. Es funktioniert allerdings leider nicht. Sie wachen vorher auf und können sich retten. Als allerdings der perfide Gasvergiftungsplan fehlschlägt, lädt Emil seine Frau zu einem Fallschirmsprungabenteuer ein. Victoria hatte nach dem Gasvorfall noch eine SMS an ihn geschrieben, in der sie scherzhaft gefragt hat, ob er sie umbringen will. Sagt aber zu, beim Fallschirmspringen am Start zu sein. Da fragt man sich auch, aber Opfershaming ist verboten. Aber man fragt sich schon.
Werbung!
Leute, ich habe einen Kofi.
Anan.
Noch in meiner Vitrine.
Nee, Entschuldigung.
Ja, ich habe ein Kofi. Konto. Also, ich habe ein Kofi-Konto. Das nennt sich.
Ein Kofi-Konto.
Das soll lustig sein, weil es für den Preis von einem Kaffee kannst du da deine Lieblingskünstler, Podcaster, Musiker, Porno, da weiß ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich einen eigenen. Egal. ko-fi.com/mfn für Mord für Nizza. Wenn ihr da Geld drauf packt, haben wir vielleicht bald ein Mikro. Das wäre cool.
Geil, packt da bitte Geld drauf. Wir hätten so gerne ein Mikro. Dann könnten wir nämlich auch noch viel deutlicher sprechen für euch.
Ja, gerne. Ich wusste noch nicht, was das ist bis jetzt, aber ich werde den ersten Kaffee direkt bestellen.
Echt geil. Ja, oh, ja, danke, Schatz. Cool. Ja,
klar. Wenn die Mitarbeiter Geld zahlen.
Ich liebe das Podcast-Geschäft.
Der Chef. Ja.
Also, wir hätten ja gerne Transparenz für unsere Hörer, deswegen ganz kurz. Zwischen der Folge 5, Charts Nummer 5, in die ich dann eine Werbung reinschneide, und jetzt geht es dann weiter quasi, sind 2,5 Stunden ungefähr vergangen. Fällt mir schwer, die Zeit einzuschätzen. Knickknack. Hugo, Weißweinschorle, wir haben gesungen, ich habe getanzt. Du hast nicht getanzt.
Nee, ich habe auf dem Stuhl gedanzt.
Echt. Also, es gab ein Technik-Desaster, möchte ich sagen.
Fallout.
Ja, schön wäre es gewesen. Es gab einen Technikausfall mittendrin in der Aufnahme. Wir haben es nicht gemerkt, haben die ganze Folge zu Ende in Anführungszeichen aufgenommen, um dann festzustellen, dass nur die Hälfte aufgenommen war. Jetzt ist es aber so, dass ich, euer Host Julia, der das normalerweise macht, das jetzt nicht mache, sondern die Nini. Nini, es geht weiter mit dem Fallschirm.
Dann hat er aber die Idee gehabt, sie könnten einen Fallschirmsprung inszenieren oder er könnte einen Fallschirmsprung inszenieren und dabei den Fallschirm manipulieren.
Aber sind da nicht so Aufsichtspersonen dabei bei so einem
Richtig.
Fallschirmsprung?
Wenn man mit der Stirn fällt auf dem Fallschirm, dann hat man einen Sprung in der Schüssel. Also, das war der Plan. Er unternimmt mit seiner Frau ein Fallschirmabenteuer, manipuliert den Fallschirm, was ihm auch gelungen war, trotz Aufsichtspersonen. Ja. Und Victoria stürzt aus 4000 Fuß. Ich würde mal umrechnen, so einen Kilometer.
Oh Gott sei Dank, ich dachte, du fragst jetzt Julia.
In die Tiefe und stirbt.
Nein, sie stirbt nicht, Mann. Sie überlebt schwer verletzt. Alter!
Das steht hier nicht.
Natürlich steht das da. Wieder steht da nicht.
Also der Fallschirmsprung geht schief. Sie stürzt in die Tiefe. Womöglich landet sie in einem Busch.
Ja.
So Tumbleweed-mäßig. Da liegt ein ganzer Haufen davon. Und sie überlebt das.
Ja.
Und er kommt in den Knast.
Ja, wie lang? 18 Jahre. Sehr gut. Das steht da nicht, aber es ist
true. Platz 4.
Oh ja.
Der 40-jährige Jovi.
Der 40-jährige oder die
40-jährige.
Oh. Es gibt keine Katz.
Die 40-jährige Jovi Pilapil aus Sydney, Australien, hat sich vor 6 Monaten von ihrem gewalttätigen Ehemann getrennt.
Gute Entscheidung.
Wird sich zeigen. Sie hat das alleine sein satt und lädt sich
Tinder
runter. Dort lernt sie den 53-jährigen alten Keith Collins kennen.
Also.
Am 30. März 2017 treffen sich die beiden im Restaurant Gangnam Barbecue in Hornsby, Westfield. Leider stalkte Jovis Ex-Mann sie, machte sie bis zum Restaurant ausfindig und trat an den Tisch, an dem das Tinder-Paar saß. Alexander Villaluna stellt auf jeden Fall Keith zur Rede, fragt, was er hier mit seiner Frau hier im Restaurant macht und so weiter. Und das geht ja überhaupt gar nicht, sticht ihn nieder. Danach versucht er, seine Ex-Frau zur Rede zu stellen, sticht auch die nieder und flieht daraufhin. Mittlerweile verstirbt Keith an seinen Verletzungen und Alexander, der seelenruhig das Restaurant verlassen hat, wird verhaftet und für schuldig empfunden. Befunden. Und er wird für mindestens 30 Jahre im Gefängnis sitzen.
So. Ach,
meine Güte.
Sorry, ich bin so ein bisschen schnippisch, ne?
Das ist okay, ich muss mich hier erstmal in deine Recherchen einfinden. Elena Rose Jones. Im Februar 2015 trifft sich die 26-jährige Leda Rose Jones aus Brisbane, Australien, mit einem Mann, den sie auf
Tinder
kennengelernt hat. Sie waren von Bar zu Bar gezogen. Irgendwann wurde es Elena leid. Und sie haben gesagt, hier, gehen wir mal zu mir. Ne? Lass mal zu mir gehen. Da ist hier ein bisschen entspannter. Möglicherweise. Sie hatte Pläne, die sich nicht in der Bar abgespielt haben, sondern bei ihr zu Hause. Mhm. Bei ihr zu Hause angekommen, sieht Elena auf dem Handy von...
Der ist noch wach, oder?
Nee, der ist eingeschlafen, nachdem er betrunken war.
Und haben die gepoppt?
Bis dato nicht.
Also er ist eingeschlafen ohne...
Er ist eingeschlafen, sie waren betrunken, Kneipentour und so weiter, also Hafenspelunkenmäßig, war einfach fertig mit der Welt. Und er hat mal ein kleines Nickerchen, ein Vor... hier... na, wie sagt man dann?
Genau. Plänen hat er noch
hier
ein
präkoitales Nickerchen, um diese Barrunde da hier mal zu verwerten und so weiter. Man wird ja auch nicht jünger. Okay. Während er ein kleines Nickerchen gemacht hat, hat sie auf seinem Handy noch ein bisschen rumgesucht und gesehen, dass eine SMS eingegangen ist, offensichtlich von seiner Freundin. So, daraufhin ruft Elena diese Frau an, erzählt ihr, dass sie gerade Sex mit ihrem Freund hatte und sie legt wieder auf, ohne das Ganze weiter zu erklären. Jetzt wacht er auf, der Mann ohne Namen, und Elena greift sich ein Küchenmesser, schlägt und sticht auf ihn ein, greift ihn an, rät ihm aus dem Haus zu verschwinden.
Oh ja. Lauf.
Und sie ruft aber zeitgleich die Polizei an und erzählt ihnen, dass sie einen Mann niedergestochen hat, der sie gerade sexuell belästigt hätte.
Gaga.
Der Mann überlebt seine Verletzungen, schildert das wahre Geschehen und Elena wird verhaftet. Sie bekennt sich schuldig und kommt ohne Gefängnisstrafe davon.
Und
das,
warum?
Weil sie eine Frau ist.
Richtig. Das kotzt mich so an. Carla Homolka, die vom Toybox-Killer.
So, wir kommen zu Platz 2. James Wu.
Mit Doppel-O.
Mit Doppel-O. Der 38-jährige James Wu mit Doppel-O aus San Francisco, Kalifornien, wird verdächtigt, seine Ex-Freundin, die 33-jährige Julie Tursson, getötet zu haben. Bereits einige Stunden nach einer Vermisstenanzeige bei der Polizei wird der Körper in einem Lagerraum gefunden, den James gemietet hat. Natürlich schon sehr verdächtig. Whatever. In Deutsch, wie auch immer.
Ey, seit wir das nicht vorhaben, sind wir so professionell. Okay.
So. Die Julie war mit Handschellen an die Tür eines dort eingelagerten Lieferwagens gefesselt. Dode. Die Autopsie ergab jedenfalls, dass Julie mit 7 Schusswunden gestorben war. Und ein Mitarbeiter der Lagereinheit behauptet, dass James vor der Entdeckung von Julies Leichnam verschiedene Fragen an ihn gestellt hatte, wie zum Beispiel, wird die Anlage überwacht? Darf ich dort ein Fahrzeug aufbewahren?
Das wird man ja wohl noch fragen.
Also so ganz reguläre Fragen, die man halt so stellt, wenn man einen Lagerraum vermietet oder anmietet. Die Ermittler finden heraus, dass James auf Tinder sehr aktiv war. Und es wird auch angenommen, dass er Julie auf diese Weise kennengelernt hat. Man weiß es nicht, aber es wird vermutet. Denn die Beweise
fehlen ganz.
Fehlen ganz.
In den uns vorliegenden
Aber man
Dokument.
Zählt eins und eins zusammen und eins kommt zum anderen und überhaupt und hin und her. Am Ende wird James Wu wegen Mordverdacht am Flughafen festgenommen, als er versucht, nach Hongkong zu fliehen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also er möchte nicht einfach nach Hongkong reisen, sondern er flieht. Er ist ganz aufgebracht am Flughafen und...
Er hat gerade jemanden umgebracht, der wird ganz
also er ist
Land
total
verlassen.
Zerstreut und schnell...
zerstreut, lustige Professor Dr. Wu.
Zerstreut am Flughafen. Und am Ende des Tages wird er zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Weil er so zerstreut am Flughafen. Und in Australien bedeutet lebenslänglich auch bis zum Ende seiner Tage.
Sicher?
Wir bringen das in Erfahrung, aber...
Wow, du machst dir ganz schön viel Arbeit für die nächste Folge.
Platz 1.
Ach Mann, wieso sind wir denn schon mal Platz 1?
Und wir können ja noch weitermachen und machen gleich die nächste Folge. Aber erstmal müssen wir zu Gable Toasty.
Gable Toasty Experte, stimmt.
Platz 1, Trommelwirbel.
Und Konfetti-Rakete.
Konfetti-Rakete.
Viel leiser als
du. Gable Toasty. So schaut's aus. Jetzt kommt der Cliffhanger. Denn der Fall von Gable Toasty und Warriana.
Keiner Name mit War am Anfang.
Warriana. Right. Ist sehr bekannt und wurde in diversen Podcasts behandelt. Vor allem auch, weil Gable die dramatischen Geschehnisse des Abends, an dem Warriana zu Tode stürzte, auf seinem Handy aufgenommen hat. Der erste Platz mit allen erdenklichen Hilfestellungen, Tipps und Tricks für Online und tatsächlich Dating kommt in der nächsten Folge. Wie auch die ausführliche Formulierung des ersten Platzes der letzten aktuellen Podcast-Folge. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend.
Auch übrigens ein Sicherheitshinweis von uns, immer erreichbar bleiben.
Das ist ganz wichtig.
Und eine DNA-Probe, die auch Geruchspartikel enthält, im Tiefkühlfach aufbewahren.
Ja.
Aber mehr dazu in der nächsten Folge.
In diesem Sinne.
Tschüss, Kostina.
Schönen Abend.